Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Wir sind heute in absoluter Top-Besetzung. Es sind alle da. Muchel ist da.
Moin.
Kai ist da.
Moin, moin.
Und auch Bones.
Hallöchen.
Die Zeit gefunden, uns zu ehren in dieser Folge. Bones, das ist ja nett. Wie kommt's?
Ja, ich letzten Wochen war es so, mit Kind war krank, erkältet und viel um die Ohren gehabt jetzt mit der Arbeit. Und hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt und in Zukunft gehöre ich wieder montags nur euch.
Das ist ja kurz vor Liebeserklärung. Herrlich, herrlich, herrlich. So, HSV gewinnt gegen Sandhausen 2:1. In der 96. Minute schießt Haier noch das 2:1. Das ist natürlich das große Thema. Ein anderes großes Thema, es ist Derby-Woche. 101% Anti-Bremen-Woche. Am Samstag, ne, spielen wir gegen die.
Wieder 20:30, ja.
Genau. Und dann haben wir natürlich noch ein, zwei Sachen neben dem Platz, ein, zwei Kleinigkeiten, die auch ganz interessant sind, ein paar schöne Analysen und eventuell gibt es ja noch eine wilde These von Kai. Also wir werden sehen, was noch kommt, aber erstmal würde ich sagen, Sandhausen, HSV, Samstag, wir gewinnen 2:1. Muchel, du kannst ja mal ganz kurz sagen, du warst im Stadion, ich glaube als einziger von uns tatsächlich. Wie war die Stimmung? Wir können es ja mal so chronologisch aufarbeiten. Das Ganze hat ja gestartet mit dem Trauermarsch von Ossi Mike.
Genau, also wir haben uns schon um 18 Uhr am Tankstopp am Stellinger getroffen und sind dann von da aus mit ja, so dem harten Kern der Hamburg Ultras und der so Hooligan-Szene aus Hamburg, zu dem Ossi Mike auch gehörte, sind wir dann zum Soccer Dance am Stadion gelaufen und sind so mit 150, 200 Leuten losgelaufen. Waren viele Gäste auch aus anderen Städten da, aus Nürnberg, aus Bremen waren welche da, aus Rostock, aus Bielefeld, aus Braunschweig. Also wirklich komplett also aus Deutschland verteilt, wo man auch gesehen hat, was Mike für ein Ansehen auch in anderen Städten hatte, auch mit Leuten, mit denen man ja eigentlich verfeindet ist, sei es jetzt wie die Bremer, die wirklich auch nach Hamburg gekommen sind und ihm nochmal die letzte Ehre erweisen wollten. Und dann gab es einen Marsch einmal um das Volksparkstadion rum, was dann endete auf der Treppe von der, ich weiß gar nicht, wie sie mittlerweile heißt, ich nenne sie immer noch Barclaycard Arena. Und dann gab es dort ein impulsantes Feuerwerk und eine Pyroshow und es war auf jeden Fall gebührend und ich denke, dass er das oben im Himmel gehört hat und gesagt hat, Jungs, ihr seid verrückt und er war jemand, der nie so wirklich im Mittelpunkt stehen wollte, das tat er jetzt aber und völlig zu Recht und also ich fand, es war auf jeden Fall ein würdiger Abschied und das Ganze wurde da besser, als man in ein Stadion gegangen ist und da die Ultras am Freitag, wo ich auch noch kurz war im Stadion, wo wir ein riesen Transparent gemalt haben im Umlauf vom Volkspark, sind wir mit Sprühdosen dabei gewesen und es waren echt viele Leute da aus der aktiven Szene, die das Transparent gemalt haben, was dann im B-Rang und unten im A-Rang hing und bei Sky wurde darüber berichtet, auf allen Kanälen, in der Bild-Zeitung große Artikel. Also es hat schon echt Wellen geschlagen. Die Mannschaft hat mit dem Trauerflor gespielt. Also war auf jeden Fall echt, ich fand es ein richtig cooles Zeichen auch vom HSV, dass so viel gemacht worden ist und dass man auch mittlerweile erkannt hat, wie wichtig auch die Fans sind und in dem Fall auch Ossi-Mike als besonderer Fan gewesen ist, um das auch irgendwie zu ehren. Finde ich, ist ein tolles Zeichen vom HSV, gefällt mir und da finde ich, sind sie auf einem guten Weg. So, und ja, so ging das Spiel gegen Sandhausen los. Ich saß
ganz kurz dazu, ja. Nochmal, also ich finde es auch richtig, richtig cool. Also natürlich einmal, weil er das verdient hat, also ich kannte ihn jetzt nicht groß persönlich, aber und das ist auch ein Zeichen, finde ich, dass so ein Verein halt lebt, ne? Also das hast Total. Du ja auch schon eben gesagt, also dass man nicht, ich weiß nicht, ob das, also ich will jetzt keinen anderen Verein zu nahe treten, aber bei solchen Vereinen wie Leipzig oder was weiß ich, irgendwelchen anderen Vereinen, ob das dann so krass gewesen wäre, ne? Und ich finde das schon ein richtig gutes Zeichen, dass man echt merkt, also die Substanz ist krass da beim HSV und wenn das ist, dann sind alle halt wieder da.
Das, also finde ich, trifft es total. Und ja, wenn du jetzt Leipzig als Beispiel gerade mal nimmst, da würde ich, ohne das jetzt im Detail zu wissen, würde ich sagen, nein, da ist es nicht so. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Sache, die so Vereine wie der HSV, Traditionsvereine, einfach mit sich bringen, dass da einfach auch eine gewachsene Fanszene ist, dass das über Jahrzehnte hinweg einfach auch weitergegeben wird. Und das ist einfach bei so Retortenvereinen wie Leipzig oder Wolfsburg, ist das einfach nicht gegeben. So. Und deswegen, das ist was Besonderes. Und mir hat es auch am Freitagabend, als wir uns im Stadion getroffen haben zum Malen, war für mich einfach auch, wo man es wieder so gesehen hat, dass so die aktive Szene mit Alten aus der Hooligan-Szene, mit Leuten, die sonst keine Berührungspunkte haben, aber jetzt durch den Tod von Ossi-Mike irgendwie einen Schritt aufeinander wieder zugegangen sind, dass man sich zusammen dahingestellt hat, gemalt hat, die Sachen im Stadion aufgehangen hat, fand ich ein tolles Zeichen und ich hoffe, dass das ja einfach den Zusammenhalt in der Fanszene einfach noch mehr stärkt und ja, das war auf jeden Fall ein schönes Zeichen.
Finde ich gut. Hätte Ossi-Mike auf jeden Fall sehr gut gefallen, wahrscheinlich.
Definitiv. Und auch eine Sache, die er immer auf jeden Fall gepusht hat und wo er sich für stark gemacht hat und auch als Vermittler zwischen verschiedenen Gruppierungen gedient hat. Deswegen hätte es ihm mit Sicherheit gefallen und ja.
Du hast schon gesagt, so. die Ultras waren ja auch im Stadion. Das hat man auch direkt gemerkt, ne? Also
ja,
war dann mega Stimmung.
Ja, aber sie waren nicht als Gruppierung da. Das muss ich, also das ist in der Presse ist das falsch wiedergegeben worden.
Ja.
Ich hatte vorher auch noch mit den Jungs gesprochen und die waren natürlich auch beim Trauermarsch. Und für sie ist ganz klar die Ansage oder die Devise, bevor nicht die komplette Öffnung des Stadions wieder erlaubt ist, beziehungsweise auch die Stehplätze wieder erlaubt sind. Bevor das nicht passieren wird, werden sie als Gruppe nicht ins Stadion gehen. Also sie gehen schon vereinzelt jetzt ins Stadion und machen natürlich auch Support mit, aber nicht als Gruppe. Und das wird erst passieren, sobald irgendwie die komplette Eröffnung wieder da ist und der Stehplatzbereich wieder komplett geöffnet ist. Und deswegen hoffe ich, dass das schnell passiert, weil man hat jetzt schon gemerkt, dass jetzt auch ein paar mehr Leute im Stadion schon mehr Stimmung gemacht haben, dass es einfach ein bisschen hitziger war und dass es natürlich am Ende auch eine Mannschaft gepusht hat, dass du in der Nachspielzeit noch das 2 einschießt. Und ich finde, da sieht man einfach, dass Stimmung und Fans einfach auch was ausmachen. Und klar, die Mannschaft hat auch gefightet und hat gekämpft und wollte, aber natürlich auch getragen von den Fans.
Kai, wie hast du das Spiel denn gesehen? Also sagst du dir so, also naja, also wir haben jetzt gegen Sandhausen ein vermeintlicher Absteiger der zweiten Liga mal so gerade eben 2-1 in der 96. Minute gewonnen und wir waren auch eine Person in Überzahl. Also das ist alles schön und gut, aber gegen die Großen wird es jetzt vermeintlich nicht reichen. Oder hast du es eher positiv gesehen und gesagt, na gut, wir haben echt phasenweise sehr gut gespielt, haben viele Chancen rausgearbeitet. Jetzt, wenn man nochmal an der Chancenverarbeitung dann arbeitet, dann ist das auch alles kein Problem, aber das Wichtige ist, dass wir schon mal die Chancen haben. Was ist also dein Fazit des 2-1-Sieges?
Durchweg positiv, weil ich finde es einfach genial, wie wir mit Walter jetzt eine Chance nach der anderen herausspielen. Und für mich gilt die Regel, wenn du die Chancen nicht eiskalt nutzt, dann musst du dir halt 5 mehr rausspielen, solange bis du dann eine mal auf Zwang nutzt. Und das ist dann passiert mit dem Elfmeter, den wir erzwungen haben. Wenn wir den Elfmeter nicht bekommen hätten, bin ich mir sicher, hätten wir noch ein Tor geschossen. Ich sehe es auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass wir dann mental eingebrochen sind. Das sind wir zwar, Aber wenn man mental einbricht und das dann gegenüberstellt mit der mentalen Superstärke, dass wir danach auch wieder einen machen, gleicht sich das für mich aus. Also kann ich da jetzt nicht irgendwie sagen, dass da irgendwie mental das eine schwache Leistung war. Und um gleich mal auch jetzt nicht irgendwie die typische Spielanalyse zu machen, mir hat Ken Zombie extrem gut gefallen. Ich finde, er hat das Tor sich selber verdient gehabt, erzwungen. Er hat ein super Spiel gemacht. Das finde ich gerade bemerkenswert, weil er eben für mich überhaupt kein Spieler in der Vergangenheit war, der positiv aufgefallen ist, sondern in letzter Zeit wirklich eher negativ und ich gesagt habe, einen Durchbruch schafft er nicht mehr. Das Spiel war mit seinem bestes Spiel, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und
ganz kurz nochmal zu Ken Zombie. Also auch top, ne? Aber also der Elfmeter, das war doch hui. Also man kann positiv sagen, er hat ihn ausgeguckt, aber so richtig hochgeguckt hat er auch nicht mehr. Das war so eine 50-50-Joker, den er gezogen hat, oder? Oder was? Oder habt ihr gesehen, dass es völlig safe war?
Also ich finde, es wirkte schon safe und selbst wenn nicht, muss man ihm eingestehen, dass das jetzt, das ganze Spiel hat darauf gewartet, endlich ein Tor zu schießen. Der Druck war extrem hoch, er musste extrem lange da stehen, dann kommt noch einer vorbei und penetriert den Elfmeterpunkt, auch super unsportlich, deswegen auch völlig zu Recht die gelbe Karte, die zur roten Karte geführt hat. Insofern, ich war happy mit dem Elfer.
Ja, wunderbar.
Zu Ken Zombie eben nochmal. Ich fand übrigens, ich hatte gerade gelesen, dass Tim Walter noch dazu sagte, dass wenn er gut trainiert, dann spielt er auch. So, und dass er wirklich die Trainingsleistung bei Ken Zombie davon abhängt, ob er spielt. Und sollte er nicht beim Training Vollgas geben, dann spielt er halt nicht. Und ich finde das eine geile Einstellung von Walter. Und ich finde, es zeigt auch ganz klar, wer sich reinhängt und beim Training am Start ist und das im Spiel auch abliefert, der spielt. Und finde ich gut, wenn das sagt er so öffentlich und das da finde ich, kann man die Spieler dann auch dran messen.
Was sagt ihr zu unserem Sturm? Seid ihr damit zufrieden?
Nee, also wie Kai ja schon meinte, wir hatten extrem viele Chancen und wenn du guckst, was Glatzen und Winsheimer da in einer Tour verballert haben teilweise, deswegen war das Spiel ja auch überhaupt noch so eng in der 70. als es 1-0 fiel, weil du ja vorher nicht diese 3-4 Dinger gemacht hast, wo du das Spiel schon längst hättest nach Hause fahren können. Und Glatzel hat für mich bisher nicht überzeugt vorne. Also da brauchst du so viel zu viele Chancen. Und nachrüsten kann man nicht mehr. Das Fenster ist zu, aber ich weiß auch nicht, woran es jetzt liegt, dass er die Dinger vorne nicht macht. Also das ist ein extremes Nervenspiel als Zuschauer, wenn du da so eine Hochkaräte hast und die fallen einfach nicht. Ne?
Ich hätte ja komplett, also ist vielleicht schon direkt meine wilde These, ding, 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 ding. ich habe T-Rod total hinterher getrauert. Ich finde, das, was er jetzt wieder zeigt bei Schalke, bestätigt nur, dass ich ihm zu Recht hinterher getrauert habe. Und für mich wäre mein Traumsturm, auf den ich ganz klar gesetzt hätte beim HSV in dieser Saison, Meißner mit T-Rod gewesen. So, dann lese ich vor zwei Wochen, ziemlich genau, Verlängerung mit Meißner, nimm das super positiv wahr und dann ist der jetzt nicht im Kader. Also soll mir gerne jemand schreiben, dass er sich bei der U21 verletzt hat oder so, aber finde ich willenlos. Hat er nicht.
Dann, er hat gespielt in der U21.
Ja, dann finde ich es willenlos, weil Vertrag verlängern, dann nicht auf den Spieler bauen, ist ein junger, geiler Spieler, beim HSV groß geworden, hat für mich gezeigt, dass er es drauf hat, das heißt im Umkehrschluss für mich, kann er auch mal einen kleinen Hänger haben, hat ein Glatzel doch jetzt auch gerade. Und ich finde alles im Moment cool, aber Meißner, das ist für mich so im Moment das, was mir fehlt.
Ja, ist ich glaube, Tim Walter ist kein großer Freund von ihm, beziehungsweise, oder er hat einfach noch nicht so richtig Leistung erbracht. In der Vorbereitung war er auch nicht gut, war dann noch ein bisschen verletzt. Also er hat eigentlich die Saison nie richtig zur Form gefunden oder hatte auch nie richtig eine Chance bekommen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das ist. Ich bin von Glatzel jetzt auch wenig enttäuscht, weil ich ihn so ein bisschen höher angesiedelt hatte. Winsheimer habe ich gefühlt nichts anderes erwartet. Und vielleicht muss man nochmal über Kittel sagen, er macht einen fertig, ne? Nach wie vor. Er holt listig den Elfer raus, so richtig Gesicht getroffen war es nicht, aber wunderbar, holt den Elfer raus und dann vorm auch geile Flanken, gute Ecken, aber dann vom das Gegentor, wie er sich da fallen lässt. Ne? Also
diese Schwalbe, die er da ziehen wollte, ne?
Alter Schwede, der spielt, also ja, so eine halbe Schwalbe, aber ich sag mal so, ein guter Abwehrspieler und wenn es da ums Überleben geht, dann drückst du den Gegenspieler weg und holst den Ball und lässt sich halt nicht so fallen. Aber es ist mit Kittel.
Aber Jungs, für mich Wendepunkt des Spiels war die Einwechslung von Bakary Jatta, tatsächlich. Also was der für Gas gegeben hat da auf der Außen und ich war überrascht auch teilweise, wie der mittlerweile mit dem Ball umgeht. Also ich weiß nicht, ob das Muniz ist, der ihm da gerade irgendwie so ein bisschen auch das technische Know-how irgendwie mit auf den Weg gibt. Ich war echt überrascht und für mich war das so der Wendepunkt. Also nachdem Jatta reinkam, war auf einmal Tempo über Außen. Das, was irgendwie Winsheimer nicht mehr hinbekommen hat, das, also für mich Jatta auf jeden Fall positiv rauszuheben. Und ich möchte auch nochmal eben kurz an die, auch ich will jetzt nicht alles wiederholen, weil ihr habt vollkommen recht damit, aber unsere Offensive finde ich zurzeit echt nicht gut und nicht stark. Ich bin von Kaufmann auch überhaupt nicht überzeugt. Der kommt rein, die Bälle springen ihm vom Fuß weg. Also der ist für mich noch, aktuell für mich absoluter Fehleinkauf. Und wenn du jetzt auch mal siehst, wer bei uns so die Tore schießt, ne, also so im Verhältnis, also ich glaube, Mo Haya hat mittlerweile 3 Tore, dann hast du einen Schonlau, der schon getroffen hat, bist du schon bei 4. Ich weiß gar nicht, ein Jamra hat, glaube ich, auch schon getroffen, bist du schon bei 5. Da hast du schon mal 5 Spieler aus der Abwehr, jetzt Kin Zombie. Roa hat auch schon ein Tor. Und so viele Tore haben wir noch gar nicht geschossen. Da siehst du mal, dass die Offensive bei uns echt schwach ist.
Ja, stimmt. Also ist eine gute Theorie, beziehungsweise auch irgendwie treffsicher. Und wen ich zum Beispiel auch noch irgendwie erfrischend fand, als er reingekommen ist, ich hatte auch mit ein, zwei gesprochen, war Reis. Also der spielt mit dem Herzen, ne? So ein ganz bisschen erinnert einen das so vielleicht an den Jungen van der Vaart. Also auch so, der animiert die Zuschauer und ist irgendwie voll mit dabei. Und also ich finde das, das ist sehr gut und für einen Einwechselspieler auch top. Und also ich glaube, Jatta irgendwie, also natürlich ein unglaublicher Einwechselspieler. So von Beginn an hat er auch schon einige gute Spiele gemacht. Also ich glaube, dass wir dass wir da auf die Jungs nochmal ein bisschen mehr bauen sollten.
Übrigens, wer auch, also hinter mir hatte ich natürlich wieder so einige Bundestrainer sitzen. es wurde wieder sehr viel über Jonas David irgendwie geschimpft. Aber ich muss sagen, der Junge, auch seine Grätsche, die er da in der zweiten Halbzeit irgendwie ausgepackt hat, gegen, wie heißt denn der, Keiter von Sandhausen?
Kataruel oder so, oder Riel.
Ne? Ja, genau. So, wo ich dachte, so alter Schwede, also da, ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte irgendwie Standing Ovations gemacht für diese Grätsche. Und auch sonst, wie er teilweise nicht unfair, aber doch schon sehr, sehr bestimmt irgendwie in die Zweikämpfe reingegangen ist und wirklich da alles ausgepackt hat. Also ich finde, Jonas David macht sich von Spiel zu Spiel, es wird immer besser und ich glaube, man erkennt daran, dass es einfach gut tut, einfach den Jungen Spielpraxis zu geben und dass sie einfach ins Spiel besser reinkommen, als ihn gleich nach einem schlechten Spiel wieder rauszunehmen.
Ja.
Und am Ende 3 Punkte. Fragt am Ende auch keiner mehr. Also ich meine, war ein geiles Happy End nachher und wie das Spiel gelaufen ist, werden wir in 3 Wochen nicht mehr fragen, sondern da haben wir die 3 Punkte gegen Sandhausen mitgenommen und das zählt doch.
Das ist nämlich genau der Punkt. Hätten wir die tatsächlich nicht mitgenommen, wäre es tabellarisch auch schwierig gewesen, dann wären wir jetzt 14.
Und dann wären wir jetzt mit der Trainerdiskussion in den Podcast gestartet, Jungs.
Ist ja, doch so, stopp. Aber da müsste ein Bones auch eingreifen. Für mich, wenn man die Tabelle betrachtet, finde ich, sind wir 1 bis 2 Punkte hinter der Spitze, weil dieses Jahn Regensburg mit 13 Punkten und Paderborn, hat übrigens nur 11 Punkte, aber sagen wir mal, nur Jahn Regensburg mit 13 Punkten nehme ich jetzt nicht als Aufstiegskandidaten oder als direkten Konkurrenten um den Aufstieg wahr. Ich sehe, wir haben 9 Punkte, der zweite hat 11 Punkte, also wir sind 2 Punkte hinter dem, was irgendwie so ein bisschen um den Aufstieg mitspielen könnte oder zum Teil nur 1 Punkt dahinter. Also ich finde, so lese ich die Tabelle und dementsprechend mache ich mir da im Moment noch gar keine Sorgen. Und ich muss auch sagen, das waren mehr als 3 Punkte, weil wir haben da auch ein bisschen den Fluch, diesen Heimfluch besiegt. Wir waren ja mittlerweile auswärts stärker. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt vielleicht den Schlenker zum Bremen-Spiel finden, möchte ich euch alle, auch alle Zuhörer, herzlich willkommen heißen zur Derby-Woche. Scheiß Werder Bremen.
Muss ich nochmal kurz einhaken wegen der Tabelle. Ja, wir sind da 2 Punkte dahinter, aber du musst auch einfach sehen, du hast, wir haben ja schon mehrmals gesagt, will ich auch nicht wiederholen, einen Sturm, der gerade nicht trifft und eine Abwehr, die selbst gegen Sandhausen, wenn dort man durchgebrochen ist, da hat es Lichterloh hinten gebrannt und hast halt selbst auch gegen den Tabellen 17. halt dein Gegentor kassiert, ne? Und ich finde, wir reden hier, wie gesagt, von Sandhausen. Und wenn du dann so ein Bremen nächste Woche hast, ich glaube, die spielen auch ein bisschen mehr mit als Sandhausen. Und deswegen bleibe ich dabei, dass man die Trainerfrage oder das tabellarische Bild mal nach dem 10., 11. Spieltag sich nochmal angucken sollte. Wenn man mal ein paar große, ein paar kleine, ein paar mittelschwere Gegner weggemacht hat, wo man
drin steht. Aber das gibt es in der zweiten Liga nicht mehr. Es gibt keine kleinen und großen Gegner mehr. Die gibt es nur vom Namen und auf dem Papier. Aber ansonsten gibt es das in der zweiten Liga.
Mit groß meine ich auch eigentlich so Aufstiegsaspiranten. So. Und ich sehe Bremen eigentlich von der Kaderstruktur her schon unter den ersten drei. So.
Ja, das hat man den HSV die letzten Jahre auch.
Ja, also deswegen sage ich ja, Muchel, lass uns doch erstmal noch ein paar Spieltage abwarten, bevor ich jetzt wieder, bevor man jetzt wieder irgendwelche Urteil und irgendwelche Meinung äußert.
Nein, ich finde auch, Bones, wir spielen noch nicht wie ein Aufsteiger und es gibt sicherlich noch ganz viel an uns zu verbessern. Wir sind noch lange nicht an unserem Maximum und das erwarte ich eigentlich vom HSV, dass man immer so das Maximum aus sich herausholt. Aber rein tabellarisch sage ich, fährt da kein Zug ab im Moment, weil die anderen alle patzen. Und damit muss man auch laut den Statistiken weiter rechnen, weil das ist ja in den letzten Saison auch immer so passiert. Und Jan Regensburg...
Ja, irgendwann klopft das.
Bei Jan
Regensburg. Über Klopft ist mir da gut immer. Aber ist egal. Also ganz, ganz kurz nur tabellarisch. So what? Für mich ist immer wichtig, dass wir da den Zweierschnitt haben. Da hängen wir jetzt 3 Punkte hinterher. Aber da ist alles machbar. Jetzt kommt Werder Bremen. Ich denke mal, da sind alle top motiviert. Das ist natürlich ein bisschen beschissen, dass Bremen jetzt noch Duxch gekauft hat vor 2 Wochen oder so. Der jetzt da auch irgendwie trifft und trifft und trifft.
Ja, und Mitchell Weiser.
Genau, ja, ich weiß gar nicht, wie der spielt, keine Ahnung.
Hat auch schon getroffen im ersten Spiel jetzt.
Ja, aber das ist natürlich, da sind sie uns ein bisschen was voraus.
Ein Tor sind sie uns voraus. Sie haben 11 geschossen, wir haben 10 geschossen.
Ja, aber Duxch, seitdem der da ist, haben die, glaube ich, 3 und 3 geschossen. Ich habe keine Ahnung, aber
genau, die haben in den letzten 2 Spielen 6 Hütten gemacht, 0 Gegentore und die haben jetzt dann halt auch. Ja, wirklich vorne einen, der halbwegs die Dinger mal macht. Ne?
Top, dann wissen wir ja, wen wir decken müssen und können dann, bei uns ist das dann variabler, da wissen die nicht, wen sie decken müssen, weil da kann jeder ein Tor schießen.
Korrekt. Was glaubt ihr denn gegen Bremen? Gibt es eine Umstellung bei der Aufstellung und wie ist euer Tipp?
Boah.
Ja. Buchel, was sagst du? Glaubst du, gleiche Aufstellung?
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher bei Winsheimer. Bei Winsheimer bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass es da einen Wechsel mit Jatta geben wird. Da mal schauen, wie er da beginnt. Aber ansonsten glaube ich, wird die gleiche Elf auf dem Platz stehen. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein krasses Feuerwerk vom Spiel her sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Tore fallen werden. Und ich tippe mal auf einen 3-4 Auswärtssieg.
Ja, also ich tippe auch, ohne Witz, also mehr als 3,5 Tore ist todsicher, würde ich sagen. Und dass beide treffen, würde ich sagen, ist auch total sicher. Ich glaube tatsächlich, dass beim HSV, viele haben das ja gar nicht erlebt, im Volksparkstadion unter Fans mal zu gewinnen und eine Ekstase zu erleben, wie es dann in der 96. Minute war. Ich glaube, dass das auch nochmal so einen gewissen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft gibt und auch nochmal so ein Haier und ein, zwei anderen Spielern so einen richtigen Leistungspush gibt und jetzt sagen, ey, ich habe jetzt auf einmal richtig Bock drauf und ich bin jetzt auch mit dem Herzen sozusagen voll dabei, weil wie geil kann das dann bitte sein, wenn wir jetzt gewinnen und jetzt geben wir gegen Bremen für unsere Fans halt nochmal alles. Also ich glaube, dass da nochmal 5-10% tatsächlich so ein bisschen mehr rausgekitzelt werden und ich glaube tatsächlich auch am Ende des Tages, wenn dann mein Glatzel gut aufgelegt ist und ein Kittel, der muss auch gut aufgelegt sein, den brauchen wir auch für einen Aufstieg, einen Kittel, der unberechenbar ist. Also ich glaube, so ein 3-2 ist mein Tipp.
Ich denke, es wird ein 2-1 Auswärtssieg, weil gerade bei Spielen, wo man viele Tore erwartet, da wird es meistens immer so ein umkämpftes Spiel mit wenigen Toren. Deswegen glaube ich entweder 0-1 oder 1-2. Und das wird so eine Geschichte, wer den ersten Fehler macht, verliert, in meinen Augen.
Okay.
Ich glaube, dass wir 3-0 gewinnen. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, weil einfach alle anderen Ergebnisse
Ist das jetzt die wilde These?
Nee, ich finde, es ist einfach nur logisch und alles andere wäre völlig eine Überraschung für mich, weil wir mit Kinzombi und Haya in dem Zentraloffensiv, im Mittelfeld, in der Zentrale einfach im Moment zwei sackformstarke Spieler haben. Und ich glaube, dass das Spielsystem, das Bremen gnadenlos überschätzt wird und die zweite Liga nicht können und wir denen das dann zeigen und dementsprechend 3-0, positive Überraschung. Eigentlich hätten wir von den Chancen her ein 4-0 machen müssen, aber trotzdem bleibt beim 3-0.
Herrlich, wichtig, herrlich. Wichtig finde ich halt, wie du diese Derby-Woche jetzt mal angehst. Bei Pauli die letzten Jahre haben wir immer, finde ich, so auch emotional von den Fans ja immer falsch das angegangen. Wir haben immer Angst gehabt, dass der HSV was zu verlieren hat. Man ging nie positiv in so eine Woche und ich finde, das trägt halt auch, das würde halt viel mehr bessere Vibes auslösen, wenn der ganze Verein und die Presse auch mal irgendwie sich so positiv auf so eine Anti-Werder-Woche mal einstimmen würde, dass die ganze Stadt mal mit einem mitfiebert und nicht immer so eine Angst schürt, so, oh, verspielt der HSV gegen Bremen.
Aber genau bei uns, genau so sehe ich es auch. Weil, und so, das ist ja im positiven Sinne jetzt so, wir sind ja gegen Werder Bremen jetzt endlich mal der Außenseiter, wir spielen auswärts, herrliche Ausgangssituation, die Mannschaft kann endlich mal nicht nur verlieren, wie gegen Pauli, wo man immer der klare Favorit ist, sondern geht jetzt schön mit einer mitspielenden Mannschaft, die das Spiel machen muss, Werder Bremen, dahin und wir sind auswärts stärker als zu Hause, also es ist wie gemalt.
Ja, die Tipico-Quote ist übrigens 2,8 auf Sieg HSV. Also ich würde sagen, da kann man mal sein
ganzes. Die hätte ich jetzt mal 1,5 gesehen, aber okay.
Da kann man mal sein ganzes Erspartes draufsetzen. Finde ich, muss ich sagen, durchaus fair, weil es sind jetzt alle komplett heiß gegen Bremen. Ne? Nach dem Sieg gibt es, würde ich sagen, wirklich kein Halt mehr. Und ich bin auch mal tatsächlich gespannt, was bei Kicktipp so abgeht. Da wird ja immer sehr, sehr viel diskutiert und so weiter und so fort. Und Horizons und andere, die halten uns da sehr, sehr gut auf dem Laufenden.
Und sind immer top informierte Jungs, sehr gut.
Muss man sagen, wirklich top informiert. Und ich weiß nicht, wie eure Kicktipp-Woche war, aber ich möchte nur erzählen, dass ich 28 Plätze hochgeklettert bin auf dem 5. Platz, denn ich habe 23 Spieltagspunkte gemacht und habe alle Spiele bis auf ein Spiel die Tendenz richtig getippt und ein paar noch getroffen. Ich frage mich, warum ich immer noch bei meinem Tipico-Konto im Minus bin. Es ist doch zum Mäusemelken. Bei so einem Ding, wo ich mal alles durch gefühlt Glück treffe, wette ich da nicht bei Tipico. Also ich werde es mal, glaube ich, nächsten Spieltag werde ich mal durchtippen.
Also mein Kicktipp kann ich euch auch eben kurz sagen. Also ich hab gesehen, da hat sich jemand letzte Woche noch angemeldet bei Kicktipp und hat quasi, welcher Spieltag war das jetzt, der 5.?
Der 6.
Ja. Der 6. Hat jetzt 5 Spieltage nicht mitgetippt. Ich habe alle 5 Spieltage mitgetippt. Und der hat sich letzte Woche angemeldet und hat mich diese Woche überholt.
Ey, Muchel, du bist so blind.
Alter, ey. Man muss sagen, aber Hut ab an CK1887. Der hat 26 Punkte, damit ist Spieltag Sieger. Ja. Und eine kurze Kampfansage an Ben R-P. Wenn du das hörst, du bist noch Erster, aber nicht mehr lange, denn ich habe die Ergebnisse für nächsten Spieltag schon im Kopf und werde ab jetzt den ersten Platz angreifen. Das ist ja völlig klar.
Gut, Zugato.
Ah ja, also da ist es sehr, sehr, sehr spannend und auch immer heiße News. Also wenn ihr da noch reinkommen wollt, HSV, du Geile, heißt die Tipprunde, ihr braucht kein Passwort. Da wird auch immer viel gebrabbelt im Forum. Unter anderem haben wir als allererstes ja tatsächlich den Doyle-Transfer gewusst, weil, wer hat das, Luis irgendwas, wusste das schon.
Jetzt habe ich ihn verloren hier.
Oder ich bin auch drin.
Da hat sich gerade Luis eingeschaltet.
Das musst du mal übernehmen.
Ach, der Jonas ist raus, Gato ist raus. Er hat einen Anruf bekommen. Wir nehmen ja hier gerade remote auf, deswegen ist er jetzt raus. Also, ich weiß gar nicht, wo war er jetzt am Ende? Es ging um die Kick.
Jonas hat nochmal seine Kampfansage erläutert und nein, aber und wie gut wir wegen der Gruppe informiert sind, aber ja, eigentlich hatten wir alle 10 durch.
Ja, also das stimmt schon, das ist schon echt geil, wie viele Infos man da aus dieser Kicktipp-Runde mal rausbekommt. Also das ist ja, ist das ja schon wie so ein Twitter-Kanal mit HSV-Style in unserer Kicktipp-Runde. Also das lohnt sich echt, da immer mal reinzuschauen, auch während des Spiels wird immer fleißig geschrieben und Analysen von einigen, also das ist immer schon...
Was ich auch sympathisch finde, ist, da haben sich halt sogar Leute kennengelernt, die sich auch immer so Heimspiele mittlerweile verabreden, ne? Ja. Da sind da richtige Connections entstanden. Also das freut uns, dass das so intensiv genutzt wird und tatsächlich da auch Kontakte geknüpft werden. Weiter so.
Ich hatte ja letzte Woche im Podcast hatte ich ja erzählt, dass ich abends an der Tür arbeiten soll und hatte ja gesagt, wer vorbeikommen soll, kann gerne vorbeikommen. Und es waren tatsächlich welche da, also treue Hörer von uns. Also vielen Dank, dass ihr mich besucht habt und wir uns über den HSV gefachsimpelt haben. Also ganz besondere Grüße da nach Dithmarschen. Ich denke, du weißt, wer gemeint ist. Und vielleicht sollten wir das mal für ein Heimspiel in Angriff nehmen, dass wir uns mal mit ein paar Hörern, dass wir uns mal irgendwo auf ein Bierchen treffen und den Spieltag so beginnen, dass wir irgendwie ein Bierchen zusammen trinken und dann alle ins Stadion gehen und dann in der Podcast-Folge darüber einmal berichten.
Klingt vielversprechend.
Machen wir.
Greifen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal auf, je nachdem, wie der Samstagabend gelaufen ist, ob wir dann ansprechbar sind oder nicht. ich glaube, in 2 Wochen geht es gegen Nürnberg zu Hause.
Genau. Und ich versuche händeringend noch eine Karte für das Spiel jetzt gegen Bremen zu bekommen. Es ist echt nicht einfach. Ich habe einfach vergessen, mich anzumelden dafür, für diesen Vorverkauf, für den Gästeblog. Habe jetzt nochmal einige angeschrieben und habe es auch bei Instagram gepostet und es haben sich tatsächlich einige zurückgemeldet, die, wenn sie eine Karte bekommen, mich mitnehmen. Ich bin mal gespannt, ob das noch klappt und ob ich am Samstagabend um 20:30 im Weserstadion sitze und unseren HSV anfeuere.
Wir wünschen es dir, mein Lieber.
Ich wollte ja einen 34er machen dieses Jahr. Das klappt leider nicht mehr ganz, aber ich versuche zumindest jedes Spiel mitzunehmen.
Du bist deine, Frau dem, deine Frau ist damit einverstanden, ja?
Die weiß davon noch nichts.
Okay.
Ich habe gesagt, nur Samstagabend habe ich eventuell einen Termin, den ich schlecht absagen kann. dass es dann nach Bremen geht, im besten Fall. Das wird sie dann kurz vorher
erfahren. Aus dem Fernsehen, wenn du da auch überflippst, ne?
Da muss sie durch. Sie hat mich so kennengelernt, insofern
hat sie... Das hat sie mitgeheiratet, ne?
Das hat sie tatsächlich mitgeheiratet, ja.
Ja,
Jungs, dann würde ich sagen...
Runden wir es ab.
In diesem Sinne, nur der HSV und...
eine schöne Woche, ne?
Scheißwerder
Bremen, nur der HSV.
Derby-Woche, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.